So, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Das war ungefähr um das Jahr 900 vor Christus, als zwei Männer am Jordanufer entlang gingen, im tiefen Gespräch vertieft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihnen vielleicht ähnlich warm war wie euch heute hier. Auf einmal passiert aber was Ungewöhnliches. Ein Pferdegespann rast mitten durch die beiden hindurch. Und das ist kein normales Pferdegespann, sondern das besteht aus feurigen Pferden und feurigen Wagen. Und auch wenn wir das schwer glauben können, wird der eine von beiden auf einmal in den Himmel, in die Ewigkeit mitgenommen von den beiden. Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt und in Kinderstunde gut aufgepasst hat, weiß, dass es um Elia und Elisa geht. Nein, nicht die Predigt, aber der Anfang. Und in dem Moment, wie das passiert, ruft Elisa was aus, das ihr vielleicht kennt. Mein Vater, mein Vater! Du Wagen Israels und so weiter und seine Reiter. Warum ruft Elisa das so laut aus? Mein Vater, mein Vater. Von Sorge vielleicht ein Stück weit geplagt. Und wenn ihr die Verse vorher liest, dann seht ihr, dass er das schon geahnt hat und da nicht so begeistert war von dem, was auf ihn zukommt, weil er nämlich eine Zusicherung haben will, die er bekommt. Was ist Elisa seine Sorge? Er verliert seinen geistigen Vater und seinen Mentor. Den Mann, der ihn die Wahrheit über das Leben und über das Leben hinaus gelehrt hat. Elia ist auf einmal weg und Elisa steht alleine da. Warum bringe ich das zur Einführung, obwohl ich nicht über die zwei reden werde? Weil ich Elisa so gut verstehen kann. Weil ich glaube, dass wenn Menschen weggenommen werden, die uns geprägt haben, das Unsicherheit schaffen kann. Idealerweise sind deine Eltern solche Leute, die dir irgendwo Halt geben und Orientierung geben. Und für viele ist es nicht einfach, wenn sie weggenommen werden, wenn man auf einmal alleine dasteht. Manchmal haben Eltern vielleicht auch diese Aufgabe nicht ausgefüllt und man merkt schon in frühen Jahren, was für eine Lücke da ist. Und ich bin jemand, der sich gern der Illusion hingibt, Wahrheit durch Fakten zu finden, indem ich möglichst viel ganz genau anschaue und dann herausfinde, was Wahrheit ist. Aber die Realität in meinem Leben und ich behaupte auch in deinem ist, dass wir Wahrheit durch andere Menschen übermittelt bekommen, in aller Regel. Eltern, Lehrer, Freunde, Kollegen, Prediger und anderes. Und heute sieht das nicht anders aus. Wir haben wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit Zugriff auf eine schier unendliche Menge an Fakten über das Internet. Du kannst fast alles recherchieren. Du kannst auf Studien zugreifen, wo du vor 30 Jahren keine Möglichkeit gehabt hättest. Medizinische Studien, irgendwelche anderen Forschungsergebnisse. Du kannst dir Abstracts runterladen und dir 100 Seiten Mathematik durchlesen, was die neueste Forschungserkenntnis ist. Ohne ein Problem. Du musst nicht mal mehr in eine Bibliothek fahren. Du hast diese Möglichkeit. Aber weißt du, durch was wir uns eigentlich prägen lassen, wenn wir im Internet unterwegs sind? Vielleicht eher die jüngere Generation von den Influencern auf Instagram, vielleicht die ältere Generation über deinen Lieblingsprediger bei YouTube. Die Realität ist ganz weit weg davon, dass wir selbst uns die Arbeit machen und Dinge recherchieren. Es sind Menschen, die uns prägen, die uns formen und die uns irgendwo Verständnis von Wahrheit mitgeben. Das sage ich jetzt nicht mal kritisch, sondern ich glaube, es ist erstmal ganz normal und gut, weil Gott dieses Prinzip von Anfang an in uns reingelegt hat und verankert hat. Wir lernen direkt von unseren Eltern, wenn wir geboren werden. Das Problem ist, wenn die Leute, von denen wir lernen, eine schlechte Prägung reinbringen, wenn sie eben falsche Wahrheiten ins Leben lenken, dann entstehen Probleme, aber erstmal ist das völlig normal und in Ordnung. Und dieses Prinzip zieht sich durch die ganze Bibel durch, dass Menschen von anderen Menschen gelernt haben. Und einer, von dem viele gelernt haben, der Einfluss hatte auf das Leben von anderen, der was zu sagen hatte, der Expertise hatte, war Johannes der Täufer. Nein, nicht über den nächsten Styling-Trend und auch nicht, wie du deinen Burger am besten am Grill grillst. Johannes hat sich eher mit Fragen beschäftigt, wie ich so leben kann, dass ich einmal die Ewigkeit im Himmel verbringe. Ja, damals hast du damit noch Leute hinter dem Ofen hervorgeholt, die nämlich sogar ein paar Tagesreisen auf sich genommen haben, um zu ihm zu kommen, weil er nicht nur ein paar Klicks weit entfernt war. Und ich glaube, dass das auch heute noch Realität ist. Vielleicht nicht, wenn es dir gut geht, aber wenn Krankheit da ist, wenn es aufs Lebensende zugeht und so weiter, dann wird die Frage, wie meine Ewigkeit aussieht, wie ich Ewigkeit in der Gegenwart Gottes verbringen kann, relevant. Damit hat sich Johannes beschäftigt. Wir haben ihn schon kennengelernt vor ein paar Kapiteln und vor ein paar Predigten, das war im Mai, als er das erste Mal Jesus begegnet. Jetzt kommt er wieder ins Spiel, wenn wir im Johannesevangelium reinkommen. Und er ist mit einer Situation konfrontiert, die wir vielleicht auch kennen, die nicht einfach ist. Nämlich mit der Situation, dass auf einmal jemand herkommt und dir deine Schäfchen raubt. Du bist jemand, der Einfluss hat. Und auf einmal kommt jemand anders, der anfängt auf die Leute, die dir eigentlich hinterhergehen, Einfluss auszuüben. Keine einfache Situation. Das kann Neid und Eifersucht auslösen, weil man Einfluss verliert, weil man vielleicht sich unwichtiger findet. Das kann aber auch von echter Sorge geprägt sein, weil deine Schäfchen unter falschen Einfluss kommen. Eltern, die den Einfluss auf ihr Kind verlieren, können mit dem Problem konfrontiert sein, dass sie Neid haben und dass sie Eifersucht haben, weil sie auf einmal nicht mehr die prägenden Leute sind. Aber Eltern können auch von echter Sorge geplagt sein, wenn sie Einfluss auf ihr Kind verlieren, weil das Kind unter einem schlechten Einfluss kommt. Deswegen ist die Frage, wenn Leute auf einmal anderen anfangen hinterherzulaufen, nicht so locker von der Hand zu weisen. Und wir können gut verstehen, wenn jemand sich hart tut, wenn die Leute, die er geprägt hat, in die er investiert hat, auf einmal anderen hinterhergehen. Umso verwunderlicher ist es, wie Johannes reagiert, als ihm jemand anders seine Schäfchen abspenstig macht. Und das schauen wir uns an. Johannes 3, Abvers 22. Johannes 3, Abvers 22 bis Vers 36. Danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes, der damals noch nicht im Gefängnis war, taufte noch, und zwar in Änon, einen Ort in der Nähe von Salem, wo es reichlich Wasser gab. Die Menschen kamen auch dort zu ihm und ließen sich taufen. Eines Tages kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem jüdischen Mann zu einer Auseinandersetzung über die Reinigungsvorschriften. Sie wandten sich deswegen an Johannes. »Ja, Rabbi«, sagten sie, »jener Mann, der auf der anderen Seite des Jordans bei dir war und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt auch, und alle gehen zu ihm.« Johannes erwidert, »Ein Mensch kann sich nicht das Geringste selber nehmen. Es muss ihm vom Himmel her gegeben werden. Ihr selber könnt bezeugen, dass ich sagte, ich bin nicht der Messias. Ich bin nur als sein Wegbereiter vor ihm hergesandt. Er ist der Bräutigam. Ihm gehört die Braut. Der Freund des Bräutigams steht dabei und hört ihm zu und freut sich, seine Stimme zu hören. Das ist auch meine Freude. Jetzt ist sie vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer kleiner. Der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat. Aber keiner nimmt seine Botschaft an. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die Jünger von Johannes sind A, vergesslich und sehen B, die Influencer-Zahlen von ihm sinken, wenn man das mal im normalen Begriff verwendet. Und für die, die mit Influencer nichts anfangen können, das sind einfach Leute, die andere prägen, die Einfluss haben. Und er sieht die Leute, auf die die Jünger sehen die Leute, auf die Johannes Einfluss hat, sinken. Da läuft ihm jemand den Rang ab. Und sie kommen zu Johannes und so wie das hier geschildert wird, scheint es in die Richtung, hey, schau mal, was da drüben passiert. Hey, der war eigentlich bei uns und er fängt auf einmal an, dir die Leute abzuziehen. Und wahrscheinlich würden die erwarten, die Jünger von Johannes, dass Johannes jetzt sagt, lass uns mal mit dem reden, so geht's ja nicht. Da sollte man mal zusammenarbeiten oder wie auch immer. Aktionsplan, Einfluss wahren, gucken, was brauchen wir für neue Marketingmethoden oder sowas, um noch wichtig zu bleiben, wie auch immer. Das wäre vielleicht die Erwartungshaltung gewesen. Aber Johannes reagiert anders. Ich reiß das am Anfang jetzt nur kurz an, weil wir auf die Reaktion von ihm später zurückkommen. Johannes knüpft an das erste Kapitel an, wo er schon mal mit seinen Jüngern und den Leuten geredet hat, in Johannes 1, Vers 19, wo er darauf hinweist und sagt, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht der, auf den ganz Israel wartet. Und deswegen ist es okay, wenn man mir nicht dauerhaft nachläuft. Und es knüpft an das zweite an, was er dort auch ausführlich ausgeführt hat. Ich bin der Vorbereiter für den, um den es geht. Ich bin der Wegbereiter und er bringt ein neues Bild rein, das wir mit einer Trauzeugin vergleichen können. Und ich sage bewusst in, weil die Männer bei uns das heutzutage, glaube ich, nicht mehr so leben. Bei den Damen ist es häufiger so, dass die Mädels, die Trauzeugin sind, unterstützen bei der Hochzeitsvorbereitung und das alles herrichten. Die Männer sind da ganz dankbar, wenn sie raus sind aus der Nummer in unserer Zeit. Damals war das noch ein bisschen anders. Da war nämlich der Freund des Bräutigams damit verantwortlich, mit die Hochzeit herzurichten. Das war eher Männersache. So, aber Johannes vergleicht sich mit so jemandem, der die Hochzeit vorbereitet. Der die Hochzeit vorbereitet, um den geht es nicht an dem Tag. Das geht um Braut und Bräutigam in dem Moment. Und das ist, was Johannes klar macht. Er steht nicht im Mittelpunkt. Es geht um den Bräutigam. Es geht um dieses Lamm Gottes, was er in Johannes 1 angerissen hat. Und deswegen freut er sich, wenn die Braut quasi zum Bräutigam kommt und er will sie nicht abspenstig machen. Also Johannes ist nicht der Trauzeuge, der bei der Hochzeit da sitzt und denkt, boah, hättest du doch mich genommen. Sondern er freut sich, dass die Braut zu Jesus geht. Jetzt ist Johannes nicht naiv. Naiv in die Richtung, dass er einfach lockerlässig seine Schäfchen irgendjemand nachlaufen lassen würde. Er positioniert sich gegen falsche Lehre. Könnt ihr zum Beispiel Matthäus 3 nachlesen oder Selbstgerechtigkeit der Pharisäer. Johannes weiß durchaus, dass es Leute gibt, die einen falschen Einfluss auf seine Schäfchen ausüben könnten. Aber er vertraut Jesus. Und ja, natürlich sagst du, klar vertraut er Jesus. Ist ja Jesus. Aber warum tut er das? Er führt das nachher deutlicher aus. Wenn du Leute auf dich Einfluss ausüben lässt, dann triffst du jedes Mal die Entscheidung, ob du ihnen vertraust. Bewusst oder unbewusst. Manchmal ist das ein längerer Prozess, ob ich jemandem vertraue. Manchmal auch eine unbewusste Entscheidung. Wenn du dir zu deinem Geburtstag das 60,03 € aged argentinisches handgezüchtete gestreichelte Steak holst, dann entscheidest du dich, wenn du es zubereitest, wem du rezeptmäßig vertraust. Vielleicht deiner Mama, die Ahnung davon hat, vielleicht deinem Metzger, vielleicht irgendjemand, der im Internet ein 20-Minuten-Video reingestellt hat, wie du es zubereiten musst. Aber du vertraust ihm, dass das was wird, wenn du dich daran hältst. Und du weißt es erst, wenn es fertig ist, ob es was geworden ist oder nicht. Bei 60 € kann das eine schmerzhafte Angelegenheit werden. Wenn wir das schon bei so kleinen Dingen tun, und ich weiß, dass es Leute gibt, die viel Zeit darauf verwenden können, sich zu entscheiden, was da die richtige Zubereitungsmethode ist. Wie viel mehr sollten wir uns überlegen, wem wir Vertrauen schenken, wenn es um die Frage geht, wo wir unsere Ewigkeit zubringen. Wie viel mehr sollten wir da sehr genau drauf achten, ob es wirklich jemand ist, der qualifiziert ist, darüber eine Aussage zu treffen. Ganz ehrlich, wer mir nur die Dr. Oetker Fertigpizza serviert hat bisher, dem werde ich eher nicht vertrauen, wenn es darum geht, wie ich den besten Pizzateig hinbekomme. Da gehe ich zum Frank. Wenn ich die Frage habe über die Ewigkeit, dann will ich wissen, ob der, der hier eine Aussage trifft, wirklich Ahnung darüber hat. Und das ist der Punkt, den Johannes jetzt machen wird. Das letzte Mal hat er den Fokus auf die Opfer- und Messias-Rolle gelegt von Jesus, warum die Leute ihm nachfolgen sollen. Jetzt legt er den Fokus auf die Qualifikation von Jesus, warum Menschen ihm ihr Vertrauen schenken sollen. Weil Jesus ganz anders ist als alles, was bisher da war. Johannes 3, Vers 31 ist die Antwort, wo Johannes gibt. Ich denke, dass es Johannes ist. Die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so gering, dass es der andere Johannes ist, nämlich der Evangelist, weil im Johannesevangelium oft nicht ganz klar ist, wo wörtliche Rede aufhört und wo der Evangelist Johannes Kommentar abgibt. Ich mache es mir einfach. Es ist Johannes, der das äußert. Welchen lasse ich offen? Aber ich glaube, es kommt hier eine wichtige Info über Jesus. Warum wir ihm vertrauen können und warum Johannes kein Problem hat, dass seine Schäfchen ihm nachlaufen. Der, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde, redet aus irdischer Sicht. Der vom Himmel kommt, steht über allen. Er verkündet das, was er gesehen und gehört hat. Aber keiner nimmt seine Botschaft an. Doch wer seine Botschaft angenommen hat, hat damit bestätigt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihnen den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Kurze Vorbemerkung. Wahrheit über die Ewigkeit und über das Leben nach dem Tod muss offenbart werden. Wir haben keine Chance, selber reinzugucken, weil uns diese Welt verborgen ist. Es ist, wie wenn wir vor einem dicken Vorhang stehen und nicht sehen können, was dahinter ist. Nur, wenn uns jemand erzählt, was dahinter ist, können wir eine Ahnung bekommen, wie es dort aussieht. Das ist, was die Bibel meint, wenn sie von Offenbarung spricht. Und übrigens, hinter diesem Vorhang ist Gott, erstmal für uns Menschen auch. Deswegen muss uns Gott offenbart werden, deswegen muss uns die Ewigkeit offenbar werden, weil sie uns hier erstmal verborgen ist. Und jetzt haben wir das ganze Alte Testament, eine lange, lange Geschichte, wo Gott anderen Menschen Dinge, die hinter dem Vorhang liegen, offenbart hat. Wie er ist, wie wir in diese Ewigkeit kommen können und wie es dort aussieht. Aber Häppchen für Häppchen. Es waren ganz kleine Fensterchen in dem Vorhang, wo jemand vielleicht mal reinspitzen kann. Die Liste der Zeugen Gottes, kluger Lehrer, Leute, die Einfluss hatten in ihrem Volk, die wirklich gute Hirten waren, ist faszinierend und lang. Noah, Abraham, Josef, Mose, Josua, Samuel, David, Hiskia, Jesaja, Josia, Jeremia, Esther, Nehemia und viele mehr. Menschen, die Gottes Wahrheit offenbart und weitergegeben haben, bei denen Wissen zu finden waren und die andere geprägt haben. Und am Ende dieser Kette steht Johannes der Täufer. Auch der hat Einblicke gehabt, was kommt. Wie der Weg in die Ewigkeit, wie der Weg in diese Welt, die wir von hier nicht sehen können, möglich ist. Aber keiner von ihnen war hinter dem Vorhang. Keiner von ihnen ist hinter dem Vorhang gegangen und zurückgekommen. Jeder von ihnen hat diese Offenbarungen nur weitergeben können, weil es ihm selber jemand erzählt hat, durch Träume, Visionen, Erscheinungen oder andere Dinge, weil Gott ihnen irgendwo begegnet ist und ihnen ein Stück weit was sichtbar gemacht hat von dem, was da ist. So ist diese ganze Liste durch die Bibel mit diesen großen Männern Gottes. Und jetzt macht Johannes aber hier einen Punkt. Mit Jesus sieht es völlig anders aus. Mit Jesus bricht etwas völlig Neues herein. Hier ist nicht mehr jemand, dem jemand anderes erzählt hat, wie es in dem Vorhang aussieht und der irgendwie durch ein Löchchen vielleicht eine Kleinigkeit sehen konnte. Hier kommt jemand von hinter dem Vorhang in unsere Welt hinein. Hier kommt Gott selbst aus der Ewigkeit in unser Leben hinein. Hier kommt der Himmlische in das Irdische. Hier kommt der Ewige in das Endliche hinein. Hier bricht was völlig Neues an. Hier steht nicht mehr ein Mensch wie du und ich, der nur diese Welt hier eigentlich kennt und nur beschreiben kann, was er hier in dieser Welt erlebt. Hier steht auf einmal jemand, der aus der anderen Welt kommt. Hier steht auf einmal jemand, der aus der ewigen Welt kommt. Mit Jesus kommt die Ewigkeit zu uns. Jesus ist nicht aus demselben Holz geschnitzt wie du und ich. Und er ist auch nicht aus demselben Holz geschnitzt wie Abraham, Mose, David und Josia. Nein, er ist anders, von einer ganz anderen Qualität. Nicht ein weiterer in dieser langen Liste wichtiger Leute Gottes, die nur weitergeben konnten, was ihnen selbst jemand erzählt hat. Hier kommt Jesus, der die Grenzen aufbricht, die zwischen uns und der ewigen Welt lebt. Jemand, der aus der ewigen Welt kommt, der es erlebt hat, der es weiß und uns sagen kann, wie der Weg dahin aussieht. Die Ewigkeit kommt in die Endlichkeit. Mit Jesus wird es anders. Gott macht sich aus der Ewigkeit auf den Weg in die Vergänglichkeit, um uns den Weg in die Ewigkeit zu zeigen. Wenn ihr eine Mathe-Schulaufgabe schreibt, vielleicht ist das bei euch schon der Fall, das wird mehr. Und wenn ihr im Studium seid, wird das noch mehr. Dann passiert davor eine Sache. Das wird spekuliert, was drankommt. Und jeder hat irgendwie eine Ahnung und Idee, was wahrscheinlich Thema ist. Wenn ihr im Studium später mal seid, dann ist so ein Indikator, oh, was war die letzten Male dran, dann kommt jetzt vielleicht was anderes oder ähnliches. Jeder hat irgendeine Idee und spekuliert drüber. Vielleicht lernst du danach. Wenn aber dein Lehrer sagt, die linearen Gleichungen würde ich mir die Woche noch mal genauer anschauen, dann machst du eine Sache. Du schaust dir die Woche lineare Gleichungen an. Warum? Das ist der, der die Schulaufgabe erstellt. Der hat wirklich Ahnung, was drin vorkommt. Der spekuliert nicht mehr nur, sondern der war wahrscheinlich nett zu dir und hat dir einen Hinweis gegeben. Und so ist der Unterschied. Jesus ist nicht mehr einfach jemand von uns, der nur ein paar Ideen weitergeben kann über die Ewigkeiten. Er ist der Ewige. Er ist der, der aus diesem ewigen Leben kommt. Und wenn er uns jetzt Auskunft über die Ewigkeit und den Weg dorthin gibt, dann gibt es nur eine kluge, schlaue Reaktion: auf ihm hören. So wie du auf deinen Mathelehrer hörst, wenn der dir sagt, lern die Woche lineare Gleichungen. Alles andere, ganz ehrlich, ist naiv und dumm, wenn du es nicht tust. Und so sieht es aus, wenn Jesus kommt. Wenn er aus der Ewigkeit Kommende ist, dann hat er Ahnung, uns das weiterzugeben. Und das ist die Aussage, die Johannes hier trifft. Er sagt, hier kommt jemand, der redet nicht mehr einfach nur von dem Zeug, was wir hier sehen. Hier kommt jemand, der die Ewigkeit selbst erlebt hat, der daraus ist und der uns sagen kann, wie wir dahin zurückkommen. Wir werden dumm, wenn wir nicht auf ihn hören würden. Und wir wären verloren, wenn er nicht durch diesen Vorhang hindurchgekommen wäre, um uns diesen Weg zu zeigen. Wir hätten keine Ahnung, wie wir dahin gelangen könnten. Es ist dieses gigantische Vorrecht, dass Jesus diese Erde betritt, um uns zu zeigen, wie der Weg in die Ewigkeit geht. Es ist noch ein Vers drin, der vielleicht den einen oder anderen Herausforderung stellt. Gott gibt ihnen den Geist in Fülle. Was ist damit gemeint? Ich glaube, dass es heißt, alle anderen Propheten und so weiter konnten nur stückweit etwas zeigen von Gottes Heilsweg und von Gottes Heilsoffenbarung. Und mit Jesus kommt die vollständige, vollkommene Wahrheit in unser Leben und in unsere Welt hinein. Hier ist nicht mehr nur Stückwerk, hier ist Vollständigkeit. Und das Zweite ist, die anderen waren alle irgendwelche imperfekten, unperfekten Menschen, die Einfluss für uns hatten, haben konnten. Menschen, deren Leben nicht immer hundertprozentig mit dem übereingestimmt hat, was sie erzählt haben. David als bestes Beispiel. Mit Jesus kommt der, der das perfekte, vollständige, vom Geist bestimmte Leben lebt und sichtbar macht, wie Wahrheit und Leben in Perfektion zusammenkommen. Das aber nur als Erwähnung. Wie reagieren wir auf diese Offenbarung? Wie ich am Anfang erwähnt habe, wir entscheiden ständig, ob wir Leuten vertrauen oder nicht. Wenn dir dein Metzger empfiehlt, dein 60 Euro 3/8 handgestreicheltes Steak auf eine Kerntemperatur von maximal 65 Grad zu grillen und du der Überzeugung bist, viel hilft viel und machst 100 Grad, dann wird nicht allzu viel bei rumkommen. Für die, die nicht so viel Ahnung haben, das ist dann eher Kategorie Schuhsohle. Wird eine sehr zähe Angelegenheit. Warum? Du hast dich dagegen entschieden, dem zu vertrauen, der Ahnung davon hat. Du hast dich entschieden, es selber besser zu wissen, als jemand, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Hast den Steak verbraten, nicht so wild, in einem Jahr vergessen. Aber wenn du dich entscheidest, es selber besser zu wissen als der, der aus der Ewigkeit kommt, wie du in die Ewigkeit kommen kannst, dann wirst du auch die Folgen davon erleben. Und das ist, was der letzte Vers beschreibt, aber wer jetzt schon denkt, wir sind am Ende der Predigt, da kommt noch mal ein bisschen Rücksprung dann, Vorwarnung. Es ist, was der letzte Vers in unserem Abschnitt beschreibt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es ist so simpel und doch so schwer. Die Frage deiner Ewigkeit hängt daran, ob du dem vertraust, der aus der Ewigkeit kommt, oder ob du meinst, es selber besser zu wissen. Das ist, was Vers 36 sagt. Aber Moment, sagst du vielleicht, da steht doch, wer Jesus ungehorsam ist, wer ihm nicht gehorcht. Ewige Verlorenheit, dann doch vielleicht bei einer kleinen Sünde. Wenn ich nicht ganz die Wahrheit zu Mama, Papa gesagt habe und Jesus kommt wieder, zack, vorbei. Ich kann im Keller suchen gehen, aber die sind alle nicht mehr da und ich bin allein zu Hause. Ist das das, was hier gemeint ist? Nein. Ganz kurzer Exkurs. Das Wort, was hier verwendet wird, spricht immer, wenn es in der Bibel und im Neuen Testament verwendet wird, von einem Ungehorsam gegenüber Gott, seinem Wort, seinem Evangelium und seinem Sohn. Wer jetzt wissen will, wie es heißt, ist Apatheo. Und es hat eine sehr häufige Verwendung im Kontrast zum lebendigen Glauben. Beispiel gefällig, Apostelgeschichte 14, Vers 1 bis 2, und ich nehme jetzt die Elberfelder Übersetzung, weil die anderen nämlich in der Übersetzung schon das reinarbeiten, was das Wort sagen will, aber hier wird es deutlicher. Apostelgeschichte 14, 1 bis 2, wo Paulus das Evangelium predigt. Es geschah aber zu Ikonion, dass sie zusammen in die Synagoge der Juden gingen und so redeten, dass eine große Menge sowohl von Juden als auch von Griechen glaubten. Ähnlich wie hier bei Johannes. Die eine Seite glaubt. Was ist aber die andere Seite? Vers 2. Die anderen Juden, aber die nicht gehorchen wollten, reizten und erbitterten die Seelen derer aus den Nationen gegen die Brüder. Und in deiner Übersetzung steht vielleicht die Juden, die nicht glauben wollten. Das Wort ist aber eigentlich eines, was mit gehorchen übersetzt, also wörtlich übersetzt wird. Ich denke, diese Verse in Apostelgeschichte helfen uns, was gemeint ist. Dieses Gehorchen hat nicht mit einer einzelnen kleinen äußerlichen Tat zu tun, sondern es hat mit der Frage zu tun, ob ich dieser Heilsoffenbarung Gottes mein Vertrauen schenke und ihr dadurch gehorche, oder ob ich mich bewusst entscheide, es selber besser zu wissen. Ob ich, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sage, nee, ich habe einen anderen. Es ist ungehorsam gegenüber Gottes Heilsbotschaft, ungehorsam gegenüber dem Sohn Gottes in einer bewussten Ablehnung dessen, wie Gott sein Heil offenbart hat. Es ist bewusste Ablehnung von Jesus Christus und seinem Evangelium. Und im Gegensatz dazu, zu diesem Ungehorsam, steht der Glaube, den man auch mit Vertrauen übersetzen kann. Und wir haben einen Parallelvers, wie übrigens vieles in dem Ereignis hier zu der Erzählung von vor 2 Wochen passt mit Nikodemus, mit Johannes 3, Vers 18, wo Ähnliches ausgesagt wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Wir haben hier eine Doppelbedeutung. Wer Jesus nicht vertraut, der bleibt in dem Elend dieser Welt, die unter Gottes Zorn steht. Aber wer Jesus vertraut, dass er der aus der Ewigkeit kommende ist und dass er den Weg dahin zurück zeigen kann, hat Gegenwart, Präsenz, ewiges Leben. Jetzt, heute schon. Deine Ewigkeit wird im Hier und Jetzt entschieden. Dein Platz, wo du die Ewigkeit zubringst, wird heute entschieden. An der Frage, ob du Jesus vertraust. Ob du ihm vertraust, dass es stimmt, was Jesus sagt. Ob du ihm vertraust, dass er zeigen kann, wie dieser Weg in die Ewigkeit funktioniert. Wie wir zurückkommen können. Wer es nicht tut, bleibt unter Gottes Zorn. Es ist eine bewusste Entscheidung, den Ewigen nicht zu vertrauen. Und es ist Gottes Gnade, dem Ewigen zu vertrauen. Weil wir alle die Situation kennen. Man kennt die Wahrheit. Man weiß, was für ein geniales Angebot Jesus hier eigentlich liefert. Weil es eben nicht darauf ankommt, dass ich mir vor Gott wieder was gerecht erarbeite, sondern weil Jesus' Angebot ja gerade ist, dass er dieses Lamm Gottes ist, das die Sünden der Welt trägt. Wir kennen das. Wir erzählen anderen davon weiter. Und wir haben so viel Frustration, weil es uns vorkommt, als würden sie mit Scheuklappen durch diese Welt rennen und an dieser Wahrheit vorbeirennen. So wie wenn du als Eltern zu deinem 3-jährigen Kind sagst, lang nicht an die Herdplatte, die ist heiß, und nochmal richtig hin. Du hast vorher gewusst, das ist nicht gut. Und so wirkt das manchmal. Wenn wir anderen von Jesus Schönheit erzählen, von der Liebe, von der Hingabe, von dem Opfer, das er für sie und uns gebracht hat, von dem Angebot, wo er ihnen zeigt, heute ewiges Leben zu haben, und keine Reaktion ist. Der Text beschreibt uns, dass das Realität ist. Vers 27 heißt das erstmal, dass ein Mensch nichts nehmen kann, wenn es ihm vom Himmel gegeben wird. Wir können Menschen nicht zu Nachfolgern machen, weder von uns noch von Jesus. Wir können sie vielleicht zu Lämmlingen machen, das haben Diktaturen immer geschafft, die hinterherrennen, weil sie gehorchen müssen. Aber wir können nicht ihre Herzen dazu prägen, dass sie uns oder Jesus wirklich hinterhergehen können. Und das andere ist, Vers 32, wo das auch nochmal aufreißt. Jesus berichtet von dem, was er in der Ewigkeit gesehen hat. Und die Reaktion, die du erfährst, hat Jesus erfahren. Niemand nimmt sein Zeugnis an. Wir haben hier die größte Dramatik dieser Welt. Gott selbst kommt aus der Ewigkeit, um uns zu beschreiben, wie wir in die Ewigkeit kommen können. Und ein Großteil der Menschen sagt, interessiert mich nicht. Glaube ich nicht. Ich weiß besser. Warum? In 1. Korinther 2, Vers 14 beschreibt Paulus eine wichtige Sache, die durchaus auch in die Theologie von Johannes hier reinpasst. 1. Korinther 2, Vers 14. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Dass Menschen diese geniale Wahrheit, dass Jesus wirklich aus der Ewigkeit kommt und der Weg dahin zurück ist, nicht annehmen, liegt daran, weil ihre Herzen so steinhart sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die Schönheit von dieser Nachricht zu erkennen. Es ist nicht rational. Das ist nicht eine Sache, die du mit Argumenten vom Tisch gewischt bekommst. Das heißt nicht, dass Argumente keine Rolle spielen. Aber es ist nicht so, dass das eine Faktensache ist. Es ist eine geistige Sache. Und was der Text im Korinther sagt und was in das ganze Kapitel von Johannes 3 passt: Wenn Gottes Geist nicht Herzen aufbricht, wird keine Veränderung passieren. Das gilt für diese grundsätzliche Wahrheit, ob Menschen zum ewigen Leben kommen. Und das ist die Realität, die wir sehen. Jeder von uns hat mit Menschen schon Kontakt gehabt, die so viel verstanden haben und es nicht annehmen wollten. Und das ist auch die Realität, was uns manchmal betrifft, wenn wir uns wünschen, dass Menschen, die das schon angenommen haben, aber mehr in Gottes Bild verwandelt werden und nachgehen. Wir können es nicht mit Gewalt produzieren. Glauben und Vertrauen, was notwendig ist, ist eine tiefe Sache des Herzens unseres Inneren. Das heißt nicht, dass Verstand außen vor ist, aber es heißt, dass es unsere Herzen betrifft. Ich kann mich nicht zwingen, jemanden zu vertrauen. Ich kann mir das zwar vornehmen, aber ob ich wirklich vertraue, ist eine Herzenssache. Und hier muss Gott ansetzen. Gute Taten kann ich selber produzieren. Äußerlichkeiten kann ich selber schaffen. Veränderte Herzen nicht. Wäre entmutigend, wenn es dabei stehen bleiben würde. Aber Vers 33 sagt, dass Vers 32 eine Übertreibung war. Warum? Vers 32 steht, niemand nimmt es an. Vers 33 steht, doch wer seine Botschaft angenommen hat. Warum? Weil Vers 32 auf den natürlichen Menschen blickt. Auf den, wie wir von der Erde sind. Und da ist keiner, der diese Botschaft annimmt. Aber es gibt Menschen, die sie annehmen, sagt Vers 33. Und die damit zum Ausdruck bringen, dass es natürlich stimmt, was Gott über die Ewigkeit erzählt, weil sie ihr Vertrauen reinsetzen. Es ist wie, wenn ich mich an die Anweisung des Metzgers halte, dann sage ich auch, es stimmt, was er sagt. Ich vertraue ihm. Und so bestätigen wir damit quasi, dass es wahr ist, was Gott sagt. Das ist Randbemerkung für das komplizierte Teil hier. Warum kommen aber Menschen zu der Annahme dieser Botschaft? Vers 35 gibt uns Antwort. Weil der Vater den Sohn liebt und alles in seine Hand gegeben hat. Jetzt sagst du ja schön, dass er das Gericht und Ähnliches in seine Hand gegeben hat. Ich glaube nicht, dass das Johannes hier im Blick hat, sondern ich glaube, dass Vers 35 auf Vers 27 zurückschaut, wo Johannes der Täufer sagt, dass sich niemand irgendetwas nehmen kann, außer Gott gibt es. Selbst Jesus könnte sich nicht Nachfolger nehmen, wenn Gott die Herzen nicht erwecken würde. Wir können uns keine Leute schaffen, die der Wahrheit glauben, wenn Gott es nicht erweckt. Aber, Gott tut es. Das hat er auch vorher im Gespräch mit Nikodemus schon beschrieben, in 3 Vers 8. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Die Bibel sagt uns nicht genau, warum der eine Mensch zum Glauben findet und der andere nicht. Aber sie sagt, dass Menschen zum Glauben finden, weil Gottes Geist arbeitet. Wir sehen die Auswirkung. Wir wissen nicht, wie es passiert. Aber wir stellen fest, dass Menschen auf einmal erkennen, wer Jesus wirklich ist und umkehren zu ihm. Ihr Vertrauen auf ihn setzen und ihm nachfolgen. Wir stellen fest, dass Gott dabei ist, seinem Sohn eine Braut zusammenzustellen. Dass Menschen ihre Herzen aufgebrochen werden. Dass ihnen vielleicht nach Jahren, vielleicht aber auch plötzlich, wo sie nie von Jesus gehört haben, auf einmal klar wird und bewusst wird. Es ist Wahrheit. Dass ihnen Jesus in seiner ganzen Größe und Schönheit als der Ewige vor Augen steht. Und sie umkehren zu ihm, sie ihr Vertrauen in ihn setzen. Wir können darüber spekulieren, was da genau im Hintergrund passiert. Das ist so in etwa, wie wenn wir darüber spekulieren, wo der Wind herkommt. Wir können einfach staunend davor stehen und uns darüber freuen, dass Gott das tut. Und wenn du heute hier bist, wenn für dein Leben gilt, dass du dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hast, dass er der Weg, die Wahrheit, das Leben ist, dass er diesen Weg in die Ewigkeit Gottes erklären kann und er selbst der Weg ist, dann ist das eine Aussage, dass Gott an deinem Herzen gearbeitet hat, dass Gott dein Herz längst aufgebrochen hat und dir diese Wahrheit offenbart hat, dass Gott dein Herz aufgebrochen hat, dass du die Schönheit Gottes sehen kannst, dass du heute ewiges Leben hast und dass du heute hier und jetzt schon zu dieser Braut Jesu gehörst, die ihm eines Tages in der Ewigkeit heiraten wird. So wird es beschrieben in Offenbarung. Wenn wir Menschen prägen wollen, dann kann Zwang nicht viel weiterhelfen. Dann geht es in erster Linie auch nicht um rationale Argumente und das Gewinnen von Diskussionen, sondern wir haben nur eine Chance. Wir verkündigen Jesus, weisen auf ihn hin und beten und flehen vor Gott, dass Gott die Herzen dieser Menschen aufbricht. Und wir akzeptieren Gottes Zeitplan und Gottes Wege, die er mit den Menschen geht. Vielleicht sitzt du hier und sagst, puh, ich bin eher auf der Seite, wo das nicht glauben kann. Dann habe ich einen Rat. Bitte Gott, dass er dein Herz öffnet. Gott hört so ein Gebet gern. Und Gott lässt sich gerne bitten. Deswegen flehe ihn an. Bitte ihn darum. Wenn du heute hier sitzt und Menschen jetzt im Blick hast, für die du schon lange ringst, dass sie doch diesen Weg Jesu nehmen, dass sie ihn als die Wahrheit in ihrem Leben anerkennen, ring vor Gott, dass er ihre Herzen aufbricht. Und tu das Ganze in der Haltung von Johannes des Täufers, um auf ihn zurückzukommen. Wenn du verstanden hast, wer Jesus ist, tritt an die Seite und freu dich, dass die Braut des Bräutigams größer, schöner, vielfältiger wird. Wenn du Einfluss auf Menschen verlierst, weil der Einfluss von Jesus in ihrem Leben größer wird, ist dein Job getan. Der Job von Johannes war getan, als die Menschen angefangen haben, Jesus nachzulaufen. Gott verwendet auch heute noch andere Menschen, um uns zu Jesus zu führen. Er verwendet heute noch Menschen, um uns im Glauben weiterzuführen. Aber unser Job ist, Menschen zu Jesus zu führen. Sie vor ihn zu bringen, an die Seite zu treten und uns zu freuen, wenn diese Braut schöner, herrlicher, gewaltiger wird. Wenn Gott uns den Einfluss oder die Möglichkeit gibt, Einfluss im Leben anderer Menschen auszuüben, und er tut das bei jedem von uns, vielleicht bei deinen Freunden, vielleicht bei deinen Kindern, vielleicht bei deinen Arbeitskollegen, vielleicht auch von der Kanzel und anderen Dingen, dann haben wir genau eine Sache zu tun, diese Menschen zu Jesus zu bringen. Dann haben wir genau eine Sache zu tun, daran zu arbeiten, dass ich in seinem Leben immer unwichtiger werde und Jesus immer wichtiger wird. Meine Kinder sind noch sehr jung, aber ich bin mir über eine Sache sehr sicher. Ich weiß nicht, ich ringe darum und ich bete, dass Gott ihre Herzen aufbricht. Aber ich bin mir sicher, wenn die 20 sind, muss ich ziemlich unwichtig in ihrem Leben sein und Jesus wichtig, damit sie ihm nachfolgen und ihm gehören. Das geht nicht darum, dass sie ihr Leben leben, wie ich es mir wünsche. Es geht darum, dass sie Jesus kennen und mit ihm leben. Er ist der Weg in die Ewigkeit, nicht ich. Wenn du Menschen zu Jesus führst, dann führst du sie in die Ewigkeit, wenn du sie zu dir führst, in deine Methoden und Werke und alles Mögliche, dann bringt das Ganze nichts. Ich muss unwichtiger werden, Jesus größer. Gott verwendet heute Menschen noch, um andere zu prägen, aber er tut es, indem sie diese Menschen zu ihm bringen. Du kannst dich entscheiden, wie du Menschen prägst. Ob sie dir folgen und du frustriert und bitter wirst, wenn du in ihrem Leben auf einmal keine Rolle mehr spielst und vielleicht sogar deine von Gott gegebene Aufgabe hier auf der Welt erledigt ist. Oder du kannst Menschen zu Jesus bringen und dich freuen, wenn du merkst, wie Jesus in ihrem Leben immer wichtiger, größer, schöner, herrlicher wird. Wenn du dich fragst, welchen Leuten du das Vertrauen gibst, dass sie Einfluss in deinem Leben haben dürfen, dann gebe ich dir eine Prüffrage noch mit. Führen dich diese Leute zu Jesus? Führt ihr Input dazu, dass Jesus in deinem Leben größer, schöner, herrlicher, wichtiger, genialer wird? Führt ihr Einfluss in deinem Leben dazu, dass du Jesus mehr liebst? Oder dass du abhängig von ihnen wirst. Stell dir diese Frage bei den Leuten, von denen du dich beeinflussen lässt. Es ist nicht falsch, dass uns Leute beeinflussen. Ich glaube, es ist der Weg, den Gott seit eh und je gewählt hat, durch den wir geprägt werden. Aber der Einfluss muss immer zu dem führen, der aus der Ewigkeit kommt. Und dadurch ewige Wahrheit spricht. Mit Jesus betritt der Ewige die Endlichkeit. Himmel und Erde berühren sich. Er offenbart nicht nur den Weg in die Ewigkeit, er ist es sogar. Das ist gemeint, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, weil wir wissen, was ich heute nicht so stark behandelt habe, weil es Johannes in seinem anderen Gespräch behandelt hat, dass er dieses Lamm Gottes ist, das unsere Sünde wegräumt. Ob du ihm und seiner Heilsoffenbarung vertraust oder sie ablehnst, entscheidet heute hier und jetzt über deine ewige Zukunft. Die Frage hängt nicht daran, wie gut du bist, wie hübsch du bist, was du geleistet hast. Die Frage hängt nur an einer Sache. Vertraust du Jesus? Glaubst du ihm? Wenn das der Fall ist, dann sagt unsere ganzen Verse, unser ganzer Abschnitt eine riesengroße Wahrheit. Dann hast du hier, heute und jetzt ewiges Leben, weil es an dem hängt, der aus der Ewigkeit kommt. Dann gehörst du zu der Braut, die dem Bräutigam begegnen wird. Dann gehörst du zu denen, die Gott in die Hände seines Sohnes gegeben hat. Dann gehörst du zu dieser Braut, die der Vater den Sohn zubereitet. Warum? Weil Jesus alleine irgendwie losgerannt ist in diese Welt, um sie zu retten und der Vater gesagt hat, naja, mach mal halt mit. Nein, weil es Gottes Plan mit war, weil er seinen Sohn liebt, weil er diese Braut liebt und sie seinem Sohn zuführen will. Amen.